Zukunftsgespräche, ein Podcast der Peter-Gläsel-Stiftung.
Ja, hier sind wieder die Zukunftsgespräche. Diesmal bin ich nicht Caroline Jenkner-Kohl, sondern Stefan Wolf. Und wir drehen heute mal die Rollen um. Aber erstmal begrüße ich meinen Gast, nämlich Caroline.
Ja, danke schön, Stefan.
Ja, warum machen wir das heute so? Eigentlich haben wir ja mal ganz anders angefangen im Januar. Da saßen wir in deinem wunderbaren kleinen Tiny House und haben uns auf 7 Quadratmetern darüber unterhalten, was dieses Jahr wohl bringen würde. Heute sitzen wir im Besprechungsraum der Peter-Gläsel-Stiftung zu zweit auf Abstand und hätten uns vielleicht auch gedacht, dass das Jahr ganz anders verläuft. Und es wäre schon ganz schön, wenn wir mal zurückblicken und einfach mal sagen, was ist so passiert und wie haben wir das persönlich erlebt. Wie war denn das Jahr für dich, Caro?
Das Jahr hat mit ganz, ganz vielen Plänen angefangen, beruflicher Art, unter anderem, dass wir den Podcast gestartet haben, was natürlich ein großes Projekt war. Ich hatte andere Projekte als Autorin, ganz viele Lesungen, die geplant waren. Und bis März lief alles normal. Kinder in der Schule, Beruf läuft normal und dann kam Corona. Dann waren natürlich alle Lesungen eingestellt, die Kinder plötzlich zu Hause. Was für mich jetzt grundsätzlich ja nichts Ungewöhnliches ist, Kinder zu Hause zu haben oder auch sehr eng mit denen zusammen zu sein und viel Zeit mit denen zu verbringen. Aber die Rolle als Mutter, beste Freundin und Lehrerin hat mich definitiv überfordert.
Was war da so das Schwierigste? Weil ich mir vorstellen kann, wenn man so diese unterschiedlichen Ebenen verbinden muss, ist das ein hoher zeitlicher Aufwand. Aber das ist ja vielleicht nur das eine. Also was fandst du für dich da besonders schwierig in dieser Zeit?
Ich hatte das Gefühl, dass alle Verantwortung auf einmal auf meinen Schultern lastet. Mein Mann hat weiter im Normaltempo gearbeitet und das hatte ein hohes Tempo bei ihm dieses Jahr. Und ich hatte das Gefühl, dass so ein bisschen die Schullaufbahn oder der Schulerfolg meiner Kinder auf einmal an mir hängt und eben nicht mehr an den Lehrern und fühlte mich da eigentlich relativ allein gelassen mit. Hab mir dann aber auch nach einer Zeit jemanden geholt, der auch ein bisschen was mit den Kindern macht, damit ich nicht alles alleine machen muss.
Ich kann mir vorstellen, wenn man dann so auf einmal auf sich geworfen ist und sehr viel Zeit ja auch zu Hause verbringen muss, notgedrungenerweise, dass sich dann auch so Dinge ein bisschen festfahren und so die Frage im Raum steht, wie kann ich meine Kinder auch beschäftigen, auch in der Zeit, wo sie jetzt vielleicht nicht lernen müssen. Und wie kann ich dann diesen Rollenswitch machen von einer Lehrerin wieder zur Mutter? Wie haben denn deine Kinder darauf reagiert, wenn ich mal fragen darf? War das für die so nachvollziehbar, dass du jetzt mehrere Hüte aufhast oder eher nicht?
Ich weiß gar nicht, ob die so den Unterschied gemacht haben. Also es kommt auch auf die Kinder an und auf das Alter der Kinder. Meine beiden jüngeren Kinder hatten, glaube ich, im Frühjahr eine wunderschöne Kindheit auf dem Bauernhof. Die haben einfach angefangen, wieder Duplo rauszuholen, wenn schlechtes Wetter war und einfach aus Regenwasser Trinkwasser zu machen, wenn gutes Wetter war oder was auch immer ihnen eingefallen ist und haben am liebsten von morgens bis abends gespielt. Und ich habe sie auch gelassen und fand das auch schön. Und für die ältere Tochter war das schon eher eine Herausforderung, ohne Freundinnen da zu sein und sich dann noch von Mama Mathe erklären zu lassen. Und die hat mit Sicherheit auch aus ihrer Sicht so am meisten darunter gelitten und weiß jetzt auch wieder am meisten zu schätzen, wie schön es ist, zur Schule zu gehen. Das ist mit Sicherheit auch was Positives, was man dem Ganzen abgewinnen kann.
Wir haben ja in diesem Jahr auch unendlich viele Dinge diskutiert, unter anderem die Frage der Digitalisierung in der Bildung. Ich kann das gar nicht aussprechen, der Digitalisierung in der Bildung. Also inwieweit sind Schulen darauf vorbereitet, haben wir so dies und das gehört. Aber das ist ja vielleicht so eine Seite der Medaille nur. Wie hat das denn geklappt mit der Weitergabe von, ich sag jetzt mal, Aufgaben an die Kinder, wenn die zu Hause waren? Wie haben die Schulen da reagiert?
Das ist ein schönes Stichwort, die Weitergabe von Aufgaben, das trifft es ganz genau. Okay. Die Weitergabe von Aufgaben hat geklappt, auch in digitaler Form per PDF-Datei. Was nur fehlte, war natürlich die Erklärung oder der Online-Unterricht dazu. Okay. Und die Weitergabe der Aufgaben ist aber auch an manchen Grundschulen eben analog, wo man dann zur Schule hin musste und die Aufgaben abholen musste. Später haben wir dann aber auch durchgesetzt als Eltern, dass wir das auch einfach per E-Mail bekommen können und nicht deswegen in die Schule müssen, um einen Stapel DIN A4-Blätter abzuholen.
Ich habe mich dann manchmal gefragt, ob das so eher persönliche Probleme sind von Lehrerinnen und Lehrern, die vielleicht eher einen Zugang haben oder auch nicht, oder ob das tatsächlich diese strukturellen Probleme sind, auf die jetzt so ein Digitalpakt irgendwo auch antworten will und sagt, wenn wir erstmal die Grundausstattung haben, wird alles gut. Ich weiß gar nicht, also ich habe da eine sehr ambivalente Einschätzung zu diesem Thema, weil ich so denke, nee, nur die Geräte selber machen noch nichts gut. Es hängt ja auch viel an der Haltung. Wozu setze ich das eigentlich ein? Und ja, wie kann ich mich persönlich auch einbringen, um Kontakt zu halten? Hat das eigentlich funktioniert? Also haben deine Kinder auch ihre Lernbegleiter und Lehrer mal gesehen oder mal gesprochen oder mal von denen gehört?
Unterschiedlich. Es gibt die eine Schule, die auch mal Online-Konferenzen gemacht hat mit den Kindern. Das hat aber bei einem Erstklässler mehr oder weniger gut geklappt. Das ist aber auch einfach das Alter der Kinder, was man dann berücksichtigen muss und wo man vielleicht auch sagen kann, komm, da lassen wir jetzt mal fünfe gerade sein. Bei meiner großen Tochter habe ich es einfach mal eingefordert. Das ist dann aber einfach über ein kurzes Telefonat mit den Lehrern passiert. Und ansonsten gab es dann natürlich mal einen Satz in diesen Schulportalen, wo die Aufgaben online gestellt werden. Aber im Prinzip ist der Kontakt zur Schule immer dann abgebrochen, wenn irgendein Kind gerade zu Hause war. Und das ist auch heute noch so, wenn wir hatten das jetzt auch gerade, dass unsere Tochter eine Woche in Quarantäne war. Ja, dann läuft das über Sätze oder so. Aber es ist niemand online für die Kinder präsent. Natürlich dürfen die Kinder E-Mails schreiben, aber das ist für Kinder auch immer noch in der 6. Klasse eine große Hürde, an die Lehrer zu schreiben, ne?
Das kann ich mir vorstellen. Ja, ich denke, darunter leidet ja auch was ganz anderes, nämlich nicht nur das Lernen vielleicht, das Erreichen bestimmter Ziele. Ich denke, je älter man wäre und je mehr man auf einen Schulabschluss zugeht, umso beängstigender war vielleicht auch dieses Jahr dann für Jugendliche. Aber es fehlen gerade, wenn man jünger ist, ja auch die Beziehungen. Also ich kann mir vorstellen, dass man das ja auch schwer ersetzt kriegt, ne? Also sozusagen alle Beziehungen für die Kinder, von der Spielgefährtin bis zum Lernbegleiter ausfüllen zu müssen.
Genau, das stimmt. Also immer noch beste Freundin zu sein, ist schwierig und das kann man auch nicht ersetzen als Mutter. Da muss man dann auch mal seine Grenzen erkennen. Aber zum Glück gibt es ja für die älteren Kinder auch WhatsApp. Das ist ja auch dann ein Geschenk, also dass sie ein Smartphone haben und dass sie dann doch per Videotelefonie sich kurz schließen und dann auch das Schulsystem ein bisschen ad absurdum führen, indem sie dann einfach gemeinsam Aufgaben machen und man hört sie sich dann absprechen, okay, du machst Mathe, ich mache Englisch, irgendeiner macht noch Deutsch und dann schreiben wir das voneinander ab und das finde ich dann auch schön zu sehen. Also ich glaube, dass das für die älteren Kinder dann auch mal eine Zeit lang so funktioniert und ein Ersatz ist, auch wenn es natürlich nicht das richtige Treffen ist.
Bedeutet vielleicht auch, dass man sagen muss, also Homeschooling ist nicht das präferierte Modell für Bildung?
Ich glaube, wenn es gut organisiert ist, hätte ich als Mutter da überhaupt nichts gegen. Also ich habe nichts dagegen, wenn meine Kinder im Schlafanzug mit einem Kakao lernen, solange die Lehrer sich nicht aus der Verantwortung ziehen und sagen, ich habe da eine PDF-Datei geschickt und jetzt mach das mal, sondern wenn man wirklich mit den Kindern dann auch arbeitet und eigentlich dieser Draht zur Schule ständig da ist, dann habe ich damit in einem Wechselmodell kein Problem.
Verantwortung ist vielleicht das richtige Stichwort, ne? Also es betrifft jetzt ja nicht nur Familien, ihr habt das noch sehr gut regeln können, weil ihr auch die Zeit hattet oder auch die Berufe hattet, die es erlaubten, mit den Kindern dann zu Hause zu sein, nicht den Druck noch zu haben, dass andere Leute aufpassen müssen oder dass eine Firma Druck macht und sagt, jetzt reicht es aber mal mit der Kinderbetreuung, jetzt müsst ihr irgendwie sehen, dass du das anders löst. Das war eben auch so eine Erfahrung dieses Jahres, die ich so gemacht habe, dass je länger, je mehr Eltern total unter Druck standen und auch Sorge um ihren Arbeitsplatz hatten. Das ist dann schon was ganz Existenzielles. Nicht nur, dass man krank werden könnte, sondern dass einem dann noch ganz andere Probleme, in Anführungsstrichen Gefahren drohen. Aber Verantwortung hört da ja nicht auf. Also ich denke, wenn man das so organisiert kriegt, ist das schön. Das andere ist ja so der Blick in die Gesellschaft. Wenn man jetzt mal von Januar an bis heute, wir sitzen jetzt hier im Dezember beieinander, sich die Sache anguckt, was ist da eigentlich gesellschaftlich passiert aus deiner Sicht? Als Journalistin hast du ja einen durchaus geschärften Blick auf gesellschaftliche Zusammenhänge. Was fällt dir da auf?
Mir ist eigentlich am Anfang was Positives aufgefallen, nämlich dass ich das Gefühl hatte, im Frühjahr gab es so eine kleine Lockdown-Euphorie, wenn man das so bezeichnen darf. Jetzt habe ich ein neues Wort erfunden, das hätte auch das Wort des Jahres werden können. Also ich hatte das Gefühl, alle halten sehr gut zusammen, achten aufeinander. Allerdings hat sich dieser Effekt im Laufe der Zeit leider abgenutzt. Und wir haben jetzt eher, also ich sehe leider eine große Spaltung zwischen denen, die die Maßnahmen akzeptieren, die natürlich auch die ein oder andere Maßnahme und auch berechtigterweise in Frage stellen, aber nicht das Grundsätzliche, dass Corona gefährlich ist und dass man auf sich und andere Acht geben muss. Und dann gibt es eben die, die es nicht verstehen und die das auch für ihre Zwecke sich zunutze machen und mit den Querdenkern auf die Straße gehen. Das ist jetzt das krasse Beispiel, aber das ist was, was mir ein bisschen Sorge bereitet, definitiv, dass unsere Gesellschaft da auseinanderdriftet und dass dieser Zusammenhalt eigentlich gestärkt werden sollte. Das gelingt an ganz vielen Stellen, aber ich glaube, dass es ganz schwer wird, die Leute mitzunehmen, die jetzt ausscheren. Und dann ist natürlich auch die Sorge, dass bestimmte Parteien, wie die AfD, sich dies zunutze machen und auf so eine gesellschaftliche Stimmung reagieren und ihre Instrumente finden, um das für sich zu instrumentalisieren.
Das ist jetzt eine große Frage, aber hättest du denn eine Idee, wie man diese Leute wieder zurückholt? Also ich habe mich das oft gefragt, wenn ich von diesen Demos hörte oder irgendwelche Dinge gelesen habe, von dem, was da vertreten wird, wo man sagt, oh, das ist aber schon sehr weit draußen, vielleicht kann das gar nicht funktionieren, da mit guten, vernünftigen Argumenten was zu machen. Irgendeine Idee?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, meine Standardidee, und da würdest du mir wahrscheinlich zustimmen, wäre Bildung. Das Problem ist nur, die Leute sind erwachsen, die sind ja nicht mehr in unserem Schulsystem und die sind durch das System durchgegangen und haben es nicht verstanden. Und wenn dann Vergleiche gezogen werden zu Sophie Scholl, dann ist da definitiv in der Bildung etwas schiefgelaufen. Und ich finde es total schwierig. Ich finde auch zum Beispiel, dass diese Hetze gegen die Medien sehr, sehr ungerecht ist, weil ich das so wahrgenommen habe. Ich bin ja nun ehemalige Journalistin, dass meine ehemaligen Kollegen sehr, sehr differenziert berichten über Corona und über alle damit zusammenhängenden Themen und auch aus sehr vielen unterschiedlichen Perspektiven. Aber dass die pauschal als Lügenpresse dargestellt werden, das ist natürlich hoffnungslos. Also ich gucke zum Beispiel jeden Abend mit den Kindern Logo-Nachrichten und die erfüllen 1a ihren Bildungsauftrag. Die erklären das kindgerecht und die haben auch keine Angst, Dinge zu erklären, wie neulich zum Beispiel die Nürnberger Prozesse. Das finde ich großartig. Das sind Themen, die ich mich nicht traue, mit meinen Kindern anzusprechen, weil ich immer Angst habe, was falsch zu sagen. Aber die machen das. Also es gibt ja diese Bildungsangebote in der Medienlandschaft und überall. Aber ich finde es total schwer, diese Leute zu erreichen. Ich weiß auch nicht, ob sie erreicht werden wollen.
Naja, vielleicht ist die Frage auch, was dann noch abgearbeitet wird. Also mir ist das so vorgekommen in diesem Jahr, dass Corona für manche Prozesse ein Beschleuniger war. Also klar, die Schulen mussten auf einmal digital eine Menge machen und auch wenn man da viele Widerstände an der einen oder anderen Stelle früher erlebt hat, irgendwie ging es dann doch vielleicht noch nicht so ideal, wie es in Zukunft sein müsste. Ich glaube, da haben wir wirklich noch ein bisschen was vor uns. Aber immerhin, man hat sich das zugetraut und wenn man es muss, kann man es vielleicht auch. Und so würde ich sagen, für den gesellschaftlichen Riss kommt es mir so vor, als ob Corona eine Vertiefung dieses Risses auf einmal bedeutet hat, aber gegenüber Leuten, die sich sowieso schon abgehängt fühlten und wie das fünfte Rad am Wagen und jetzt mit diesem Thema, was in den Medien natürlich auch präsent ist, womit man eine Quote kriegt, wenn man auf irgendeinem Marktplatz steht und irgendwelche krausen Sachen von sich gibt und einen Aluhut trägt, oder?
Ja, leider. Also fällt mir leider auch nicht mehr zu ein, aber genauso sehe ich es auch. Und das ist natürlich total gefährlich. Also das macht mir eigentlich... Das Virus macht natürlich, also es macht mir keine Angst, sondern man muss verantwortungsvoll damit umgehen, dass das kursiert sozusagen. Aber die gesellschaftlichen Folgen machen mir persönlich eigentlich mehr Sorge als das gesundheitliche Geschehen sozusagen.
Ja, das ist natürlich auch das größere Rad, was man dreht gegen eine Krankheit. Hat man hoffentlich dann auch irgendwann einen Impfstoff, das bahnt sich jetzt ja an. Und ist da auch weiter in der Forschung, dieses Virus zum Beispiel, was bedeutet Corona und wie kann man damit umgehen? Aber die anderen Fragen sind ja auch welche, die nicht nur mit außen zu tun haben, wie setzt sich so eine Gesellschaft zusammen, sondern wo es auf das Verhalten jedes Einzelnen ankommt. Und das fand ich jetzt in dieser Corona-Zeit auch interessant. Ne? Also wir waren alle irgendwo herausgefordert, uns in irgendeiner Form auch anders zu verhalten, als wir das vielleicht normalerweise tun würden. Und wo man so gemerkt hat, das kannst du gar nicht mehr wegschieben. Das ist wirklich was, was deinen innersten Bereich sozusagen tangiert. Ne?
Und eigentlich ist es ja auch in anderen Bereichen so. Also auch beim Klimawandel haben wir ja auch vieles selbst in der Hand. Natürlich liegt da nicht alles an uns, aber doch eine Menge. Und wir schieben die Verantwortung natürlich immer möglichst weit weg auf die Politik. Aber auch da ist ja jeder Einzelne von uns gefragt. Und es wäre ja eigentlich schön, wenn man es positiv dreht, wenn man nämlich aus der Corona-Krise lernen könnte, dass man was bewirken kann, ne?
In jedem Fall. Vorhin hast du mal gesagt, dass also ganz viele Planungen in diesem Jahr gar nicht stattgefunden haben. Lesungen sind ausgefallen. Als Autorin ist das ja auch ein bisschen schade, wenn man dann Bücher rausbringt. Ich meine, das hast du in diesem Jahr ja noch mit 2 weiteren Büchern machen können.
3 sogar, ja. 3.
Das ist natürlich großartig, dass man Zeit auch so nutzen kann. Oder manche Popkünstler, habe ich gehört, die haben dann erst recht Platten produziert, weil sie auch mal die Zeit dazu hatten. Nur es fehlt natürlich auch dieser Kontakt zu Leuten. Wie glaubst du denn, dass das weitergeht? Also mit Blick auf 2021, ist ja vielleicht jetzt auch so im Jahreswechsel so, was ist da deine Hoffnung? Was stellst du dir vor, was sich ändern wird und was bleiben wird?
Für mich persönlich jetzt oder für gesellschaftlich?
Alles.
Alles. Das ist eine gute Frage. Ich muss ganz ehrlich gestehen, dass ich mich auf 2021 noch nicht so gedanklich vorbereitet habe, sondern ich habe eher den Plan, nichts zu planen, weil ich eigentlich jetzt gerade gelernt habe, dass man ganz viel planen kann, aber diese Pläne auch ganz oft umschmeißen muss und dass ich damit aber eigentlich auch ganz gut leben kann, weil mich das auch gleichzeitig ein bisschen entschleunigt. Und ich freue mich über alles, was kommt, über jede Lesung in Schulen zum Beispiel, die stattfinden kann. Aber es ist für mich auch kein Drama, wenn sich das verschiebt. Denn ich habe ja auch so ein ausgefülltes Leben und bin da eigentlich ganz zufrieden. Und ich genieße es auch gerade, Zeit mit der Familie zu haben. Es ist total schön, dass meine Kinder Hobbys haben. Aber es ist auch total schön, wenn ich sie meine Zeit lang nicht nachmittags dahin kutschieren muss und wir alle wieder ein bisschen mehr Zeit miteinander verbringen. Was nicht heißen soll, dass die ganze Zeit deswegen sich alle vertragen und super gut gelaunt sind. Wir sind ja auch nur eine Familie. Aber ich finde es so gerade auch gar nicht so schlimm. Also ich finde auch, dass es gerade eine relativ besinnliche Weihnachtszeit ist, so wie man sich das eigentlich ja immer gewünscht hat. Jedes Jahr wünscht man sich, ach, ich wünsche dir besinnliche Stunden und dass du endlich durchatmen kannst am Ende des Jahres. Und eigentlich hetzen wir alle nur von einer Weihnachtsfeier und einem Glühweinstand zum nächsten und alle sind im Geschenkestress. Gut, der bleibt dieses Jahr vielleicht auch nicht aus, aber ich genieße das eigentlich. Also es ist gerade ruhig.
Ich hatte früher mal den Spruch geprägt, Besinnung bis zur Besinnungslosigkeit. Das kann man natürlich auch machen. Ob das immer so der wahre Jakob ist, weiß ich nicht. Aber ja, es ist eben einfach schwierig zu prognostizieren, was wird werden. Natürlich glaube ich schon, dass wir gewisse Dinge nachholen, wenn es dann endlich wieder geht. Sich mit Freunden treffen, mit Familie, was jetzt alles so ein bisschen eingeschränkt ist. Gerade in dieser Zeit natürlich auch ein Riesenthema in der Öffentlichkeit ist. Was geht da, was geht da nicht, welche Risiken birgt das? Ich habe aber auch so das Gefühl, wenn ich dir zuhöre und so selber auf die Aktivitäten in Schule und Kita blicke, die wir dieses Jahr auch teilweise einschränken mussten. Da gab es mal eine Gruppe, die geschlossen wurde, oder die Schule, die dann 3 Monate dicht war und ähnliche Dinge. Dass vielleicht die Mischung am Ende das sein wird, was so übrig bleibt. Also dass man zu schätzen weiß, was gut ist, wenn man mal so ganz unbeschwert drauf losleben kann, aber vielleicht auch gemerkt hat, was man auch nicht braucht.
Ja.
Und das vielleicht ganz gut ist, wenn man hin und wieder auch seine Kinder in einer Schule abgeben kann, die sich dann auch mal um ein paar Sachen kümmert und der ganze Druck nicht einfach abgelastet wird an irgendeiner Stelle.
Was hast du denn für dich gemerkt? Auf was kannst du gut verzichten?
Also ich habe erstmal gemerkt, dass man im Homeoffice nicht weniger arbeitet und dass es manchmal stressiger ist, wenn man Menschen über einen Videobildschirm 9 Stunden zuhört. Ich habe also tatsächlich neulich einen Tag gehabt, da habe ich 9 Stunden vor diesem Kasten gesessen und mich mit Leuten unterhalten. Und das ist eben was völlig anderes, als wenn wir hier über den Tisch gucken können und man sieht den anderen und kann sich wirklich austauschen, unterhalten. Und das ist etwas, was ich mir nicht so in der direkten Fortsetzung wünsche, habe aber auch erlebt, dass mich total entstresst hat, dass ich für viele Treffen keine Reise antreten musste. Also dass ich nicht wie in Vorjahren vielleicht 10, 15 Mal im Jahr weitere berufliche Reisen hatte nach Berlin und was weiß ich wohin. Das ging dann schon und ich habe auch erlebt, dass in Beiräten, in denen ich zum Beispiel bin, auf einmal alle da waren. Ja, wenn eine Reise ansteht, klingt sich da der eine oder andere aus. Dann habe ich gemerkt, dass die Leute sehr konzentriert sind. Also irgendwie hatte ich so das Gefühl, wenn man dann was bewegen kann, dann setzt man sich damit auseinander, nutzt die Zeit, die man dafür zur Verfügung stellt. Und so Videokonferenzen haben dann eben den Vorteil, dass man nicht ins Reden kommt, sondern dass man sehr diszipliniert sein muss und manche schneller hinkriegt. Das fand ich auch nicht nur schrecklich, muss ich sagen, weil ich eben dann auch denke, ja, vielleicht geht das auch so. Dann habe ich gemerkt, dass ich sehr privilegiert bin, weil ich habe eine sehr schöne Wohnung, ich habe einen großen Garten, ich habe all das nutzen können, auch in diesem Jahr natürlich, und nicht das Gefühl gehabt, ich bin eingesperrt. Ich habe mir dann aber oft auch vorgestellt, wie das für eine dreiköpfige, fünfköpfige oder sechsköpfige Familie sein muss, wenn die dann in einer Dachgeschosswohnung eingesperrt sind ohne Balkon. Und wie schwierig das dann manchmal ist, weil ich auch denke, da kann man sich irgendwann nur auf den Keks gehen. Und ich denke auch, weniger ist mehr. Also sagt man immer so dahin, ne? Und vieles nimmt man sich vor, dass man das eigentlich gar nicht möchte. Aber ich habe den Urlaub zum Beispiel nicht vermisst. Das muss nicht immer sein. Also man muss nicht jedes Jahr eine Reise antreten, finde ich. Und ich habe gemerkt, vielleicht so der letzte Punkt, man muss bei sich ankommen. Also was wir vorhin schon mal hatten, irgendwo hat das Ganze auch eine Rückwirkung auf einen selber. Das habe ich gemerkt. Und vielleicht ist das so ein Jahr, wo man nochmal besonders viel über sich selber erfahren hat. Also was man braucht, was man lassen kann und so weiter. Und das fand ich erstaunlich, sich mal wieder so intensiv mit sich selber zu beschäftigen.
Gab es für dich denn auch Situationen, wo Corona oder alles, was mit Corona zu tun hat, dich so an deine Grenzen gebracht hat?
Also was mich schon beschäftigt hat, war dieses ewige Rumtasten, was ist jetzt eigentlich der richtige Weg? Wenn man, wie ich, eine Verantwortung trägt für zwei Bildungseinrichtungen, wo man hofft, dass alles gut geht und dann die Verlautbarungen der Politik immer am Freitagabend oder Samstagnachmittag kommen, man dann in Krisenstäben wieder am Wochenende zusammensitzt, um zu überlegen, wie gehen wir jetzt ab Montag damit um, dann ist das nicht schön. Und ich habe mich manchmal echt darüber geärgert, dass man auch die Eltern vor veränderte Tatsachen setzen musste, sehr kurzfristig, und mich gefragt, wie die das mit ihrer Familienlogistik eigentlich hinkriegen können. Das fand ich schon extrem herausfordernd. Und ich habe jetzt weniger Angst gehabt vor Ansteckungen, habe mir aber ganz viele Gedanken gemacht um Leute in meinem Umfeld. Also wenn man so das Gefühl hat, man könnte einem die Pest bringen, ist das kein gutes Gefühl. Ne? Und vielleicht im Umkehrschluss habe ich wertgeschätzt, wie schön es ist, dass es diese Menschen gibt. Und dass man da vielleicht doch eine etwas größere Verantwortung hat, als man sich so vormacht.
Wir haben gerade, wenn wir über dieses Jahr reden, noch was total Wichtiges vergessen.
Was denn?
So ein Meilenstein in der Stiftungs- und Schulgeschichte, oder?
Ja, stimmt, da war was. Ja, das ging leider auch ein bisschen unter. Also wir haben tatsächlich eine neue Schule bezogen. Man glaubt das ja kaum, weil man wirklich sich lange gedanklich im Vorfeld mit den Planungen, mit den Umsetzungen beschäftigen muss. Ich nun auch sagen muss, ich habe vom Bauen keine Ahnung, aber ich habe schon eine Ahnung davon, wie gut das ist, wenn man endlich ein Gebäude hat oder haben kann, was zur Pädagogik passt. Und da wir diese wunderbare Schule mit den Kindern geplant hatten, gab es natürlich im Jahr 2019 ganz viele Überlegungen, was wir 2020 machen, wenn wir da endlich einziehen. Und alles hat nicht stattfinden können, bis auf eine einzige Sache, dass eine Gruppe von Kindern auf Abstand den Handwerkern ein Dankeschön übermittelt hat. Wir haben einen Spatenstich, genau.
Vor Corona, im Januar.
Im Januar war das, begeisterte Kinder, die mit Spaten in die Erde stechen und sich freuen, dass sich da was tut. Und dann fand nichts mehr statt, keine Grundsteinlegung, kein Richtfest, keine Einweihungsparty, die wir dann leichtsinnigerweise nochmal für den November anberaumt hatten. Weil der November war jetzt ja gerade nochmal der Monat der Verschärfung der Regelungen, was Corona betrifft, und deswegen ging das nicht. Das war so ein bisschen sang- und klanglos. Allerdings, wenn man in die Schule kommt, apropos sang- und klang, kann man feststellen, dass die bevölkert wird von Kindern, die sich enorm wohlfühlen. Und ich hätte das nicht für möglich gehalten tatsächlich, dass ein Gebäude einen solchen Unterschied machen kann für das Wohlbefinden von Menschen. Und ich greife da nochmal so, jetzt hat immer vielleicht so zwei, drei Sachen raus. Wir haben ein sehr, sehr gutes Lüftungssystem, was sehr viel Luft umtauscht und eben Frischluft reinbringt. Und innen ist die Luft so gut wie außen. Und wenn ich überlege, wie viel Zeit ich selber in stickigen, stinkenden Schulen verbracht habe, ist das einfach unfassbar, was das ausmacht. Man hat wirklich das Gefühl, man kann durchatmen. Das andere ist, wir haben eine Fußbodenheizung, ich habe das für Luxus gehalten. Seitdem ich aber auf dem Boden gesessen habe mit Kindern und wir da ganz intensiv gelernt haben, habe ich gedacht, das ist wirklich toll, weil jeder Raum tatsächlich in der großen Fläche, die wir jetzt haben, für alles Mögliche genutzt werden kann. Und ich habe gemerkt, jetzt gerade in der dunklen Jahreszeit, wir haben viel Licht, das ist künstliches Licht teilweise, aber eben auch sehr viel natürliches Licht, was das ausmacht, wenn man das Gefühl hat, die Grenzen von innen und außen verschwimmen und ich bin eigentlich mitten in der Natur. Das ist einfach ein großartiges Gefühl. Und insofern, glaube ich, haben die Kinder jetzt nicht unbedingt was vermisst und freuen sich über ihre neue Schule, aber als Erwachsene hätten wir das schon noch gern ein bisschen ausgiebiger gefeiert.
Das stimmt. War ja auch ein großer Meilenstein. Wir haben Container und ein Erdgeschoss in einem uralten Gebäude sozusagen hinter uns gelassen.
Ja, zum Glück. Also das hat uns schon sehr beengt und vielleicht muss man da auch generell mal drüber nachdenken. Ich glaube nicht, dass Kinder Aufbewahrungsanstalten brauchen, in keiner Hinsicht. Weder was das Lernen betrifft oder die sozialen Kontakte betrifft oder die Räumlichkeiten betrifft, sondern Kinder brauchen tatsächlich Freiräume, um sich entwickeln zu können. Und da gehört alles zusammen, eine gute Pädagogik und auch gute Räume. Und das jetzt nochmal so zu erleben, ist was Besonderes. Und ich hoffe, dass viele Menschen in Zukunft auch die Gelegenheit haben, wenn das wieder geht, sich mal anzusagen für einen Besuch und auch die Chance mal zu nutzen, sich das selber anzuschauen. Das ist schon bemerkenswert.
Und es wäre schön, einfach die Idee in die Welt zu tragen. Und vielleicht gerade durch Corona hat man gemerkt, wo im Bildungssystem überall die Lücken klaffen und wo es nötig ist, an Stellschrauben zu drehen und vielleicht auch mal Dinge ganz umzudrehen. Und es wäre natürlich toll, wenn das auch eine Lehre aus dem Jahr 2020 wäre, dass es anders geht.
Ja, ich habe eben auch gemerkt, wenn wieder eine Gelegenheit war, mit den Kindern zusammen zu sein, wo man sich ja auch fragt, wie haben die eigentlich diese Krise gemeistert. Es ging mir sehr oft durch den Kopf, dass ich so dachte, ja, als Erwachsener, darüber haben wir uns ja unterhalten, weiß man ungefähr, wie sich das anfühlt. Aber wie ist das für Kinder? Und habe dann nochmal gemerkt, Kinder haben eine andere Wahrnehmung. Klar macht ihnen das teilweise auch Angst, aber sie übersetzen das in Handlungen. Und haben für sich Strategien auch entwickelt, wie sie gut damit umgehen können. Und ich kann nur staunen, wenn ich mal vergleiche, wie verantwortungsbewusst sich diese Kinder mit den Masken tragen und sonst was alles verhalten haben, im Vergleich zu vielen Erwachsenen, die das für unnötig befanden. Ich bin neulich noch in der Schule, ich bin da einfach Gedanken verloren, mal ohne Maske reingelaufen, kamen sofort drei Kinder und haben gesagt, hey, setz mal deine Maske auf. Und haben das eher so begriffen wie so ein Spiel, wo einfach dazu gehört, dass man sich verkleidet. Und das hat mir zu denken gegeben.
Was wünschst du dir denn für das kommende Jahr 2021?
Tja, du hast was von Ruhe gesagt. Wäre vielleicht auch nochmal so eine Sache, aber ich fürchte, das werde ich in meiner beruflichen Tätigkeit nicht mehr erleben. Wenn ich mir jedes Jahr wieder vornehme, dass es ein ruhigeres Jahr als das Vorjahr wird, kann nur sagen, in den letzten 13 Jahren gab es jedes Jahr eine Steigerung von Unruhe. Aber ich glaube, vielleicht einmal den Sprung mitzunehmen, zu sagen, okay, man muss nicht alles sofort machen und man sollte vielleicht über viele Dinge nochmal besser nachdenken. Das ist auch so eine Corona-Lehre. Und das nehme ich mir zumindest vor. Aber ich freue mich darauf, dass wir ein Stück Öffentlichkeit herstellen können und wirklich die Leute mal einladen in unsere Schule. Ich wünsche mir, dass man begriffen hat in der Öffentlichkeit, dass Bildung der Schlüssel zu vielem ist und wir viel mehr nicht nur Geld, sondern auch Gehirnschmalz da hinein investieren müssen, wie wir neue Konzepte finden, die eben so ein bisschen, man redet jetzt viel von hybriden Strukturen, das eine mit dem anderen verbinden und das Digitale nicht mehr verteufelt und die Präsenz nicht unterschätzt. Und ich wünsche mir, dass wir als Stiftung nicht nachlassen, uns für ein wirklich auch anderes Miteinander einzusetzen. Weil das haben wir gemerkt, da wo gute Beziehungen sind, auf die wir sehr viel Wert legen, kann man auch Krisenzeiten sehr viel besser überstehen. Und ich glaube, so den Wert von Gemeinschaft nochmal ganz weit rauszustellen, auch gemäß unseres Mottos, gemeinsam Stärken bilden, das ist, glaube ich, so nochmal eine Erkenntnis und ein Vorsatz für 2021.
Du hast angefangen, die Anmoderation. Natürlich überlasse ich dir auch die Abmoderation, aber bevor du es vergisst, weise ich noch auf unsere Instagram- und Facebook-Kanäle hin, auf denen im Moment übrigens auch ein Adventskalender läuft und vielleicht können wir dem einen oder anderen damit ja auch eine Freude machen mit ein paar Ideen, Innovationen rund um Detmold.
Ja, in jedem Fall, da sollte man reinschauen. Ich danke dir ganz herzlich, Caro, dass du dir die Zeit mal genommen hast, mir ein bisschen Rede und Antwort zu stehen und wir gemeinsam dieses Jahr 2020 etwas Revue passieren lassen konnten. Ich glaube, da kann sich der ein oder andere vielleicht auch wiederfinden in dem, was wir selber erlebt haben. Und ich freue mich schon auf viele neue Zukunftsgespräche 2021. Vielen Dank.
Zukunftsgespräche, ein Podcast der Peter-Glasel-Stiftung.